Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Der, der mir jetzt da gerade nachplappert hat, das ist der Frank.
Und der andere ist der Duri.
Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen.
Und haben darum beschlossen, aus unserem Gespräch denen ein bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben und jeden Monat einen Podcast aufzunehmen.
Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns.
Ich kann schon wählen zum Haus aus. Und dann habe ich gedacht, Mist, ich muss das Aufnahmegerät mitnehmen und meinen Kopfhörer und alles mögliche Podcast-Equipment. Weil immer, wenn wir uns treffen, sagst du, was? Ich habe nichts dabei. Ich habe es in meinem Büro, ich habe es zuhause, ich habe es in der Ferien lassen. Irgendwo hast du dieses Equipment immer, aber nicht dort, wo wir podcasten. Und entsprechend habe ich heute wieder alles mitgenommen und jetzt hast du alles da von deinem Equipment, das wir brauchen. Wir sind irgendwie nicht so gut koordiniert.
Das stimmt gar nicht. Ich habe das Rote immer im Sack. Die Sache ist, wir haben natürlich einen Anspruch an Qualität.
Jetzt gib mir doch einmal recht, einmal. Bitte, sag einfach mal, ja, Frank, du hast recht.
Ja, Frank, genau, so ist es.
Genau. Genau ist es Füllwort, hast du gewusst? In dem Fall...
In dem Fall nicht.
In dem Fall nicht? Also kommt ein auf Definition an, aber es wird tatsächlich oft als Füllwort benutzt. Das habe ich jetzt gerade in der aktuellen Ausgabe von SWR 2 Wissen Podcast gehört. Wirklich ein spannendes Ding, weil es mir schon oft davon haben. Und du sagst, du tust immer im Nachhinein nach der Aufnahme einen Haufen Äms und was? Ich sage Äm und du sagst, oder du hast so etwas herausgefunden, was wir oft sagen.
Du sagst so wie hat der Tennisspieler geheißen? Lasik. Magst du dich erinnern?
Der Lasik. Das kennen nur Menschen aus unserer Generation. Das ist ein Schweizer Tennisspieler.
Ja. Der hat auf jeden Fall immer der hat jede Antwort 5 Minuten drin gehabt.
Der Mark Zuckerberg sagt sehr oft Außer wenn er eine Rede geschrieben hat, die nachher 17 Mal auf Video aufgezeichnet wurde und geschnitten worden ist. Jedenfalls, du machst das und du brauchst einen Haufen Aufwand, damit unsere Hörerinnen und Hörer das Gefühl haben, wir sagen nie oder genau oder
eben.
Okay oder eben oder.
Oder ja
oder
nein.
Genau. Und in diesem Podcast geht es um die. Einerseits um so die üblichen Sachen, dass man das Gefühl hat, sie sagen unnötig und sie heissen ja auch viele Wörter. Und das tönt so, als würde sie nur einfach Zeit auffüllen. Darum schneidet sie du wahrscheinlich auch raus, dass man mit weniger Zeit alle Informationen bekommt, die wir von uns geben. Richtig. Auf alle Fälle ist das tatsächlich nicht nur so. Also sie haben verschiedene Funktionen und sie haben auch verschiedene Bedeutungen. Also das gleiche Wort hat verschiedene Bedeutungen. Im Hochdeutsch ist es noch etwas anders als im Schweizerdeutsch wahrscheinlich. Und so ist es wahrscheinlich in jeder Sprache wieder etwas anders. Sie haben so ein Beispiel von genau noch cool gemacht. Und das lustigste Beispiel, das mir gerade geblieben ist, ist das sogenannte PowerPoint genau, wo man eigentlich sich selber bestätigt beim Vortrag. Also, dass ich auf Slides zeige und sage, ja, da sehen Sie jetzt, oder? Im letzten Monat ist da unsere Performance deutlich gestiegen, genau. Und auf dem nächsten, das ist vollkommen absurd, dass man zu seiner eigenen Information noch genau sagt.
Hast du verstanden?
Genau. Darum, Challenge für heute. Wir wollen, dass du nachher den nicht musst schneiden.
Nein, wir machen es anders. Ich schneide einfach nicht.
Du schneidest nicht. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist tatsächlich alles, was wir gesagt haben, inklusive Füllwörter.
Und ich schlage aber auch vor, dass wir während dem Gespräch uns auf die Füllwörter hinweisen.
Ja, wie machen wir das?
Ding.
Also.
Irgendeinen Ton.
Ja. Aber so ein bisschen als Improvisator würde ich sagen, so ein bisschen freundlicher, nicht so mit dem Holzhammer am anderen, sondern so ein Ding, so ein höchstes Glöckchen, das sagt, huhu.
Man könnte es so wie steigern. Ja. Die ersten 5 sind wir noch nicht.
Und dann wird es immer böser.
Immer nerviger, der Frank kann es einfach nicht.
Ja, Und ich merke jetzt schon, wie sehr ich mir Mühe gebe, dass ich ganze Sätze mache, was ich wirklich nicht so gut kann, merke ich immer wieder.
Aber das hat ja nicht mit Füllwörtern zu tun. Das Lied ist der gesprochene Sprache immanent.
Dass die Sätze nicht vollständig sind. Apropos nicht vollständige Sätze. Ich habe dir ein Buch geschenkt.
Ja, hast du mein Feedback gehört?
Ich habe deine Sprachnachricht gehört und habe mich sehr amüsiert und mir das sehr gut vorstellen, wie du in der Badewanne liest und Verbe suchst.
Also der Skandal, dass ein Mensch entsorgt wird, respektive ein Kniegelenk, das zuerst vorgekommen ist und das im völlig falschen Abfallkübel, nämlich im Abfall für Elektroschrott und nicht für menschliche Überreste, habe ich schon mitgenommen, ja.
So, oder? Also hast du auch noch weitergelesen oder hast du es nicht mehr ausgehalten? Wir reden über das Buch. Über welches Buch reden wir?
Wir reden über den neuen Brenner.
Über den neuen Brenner.
Der Müll heisst und es geht um die Entsorgung von einem menschlichen Körper.
Bis daher. Wie weit hast du schon gelesen?
Ja, ich bin immer noch in der Entsorgung.
Ja. Ja, ja, ich auch. der Wolf Haas.
Das Ding!
Das neue Buch von Wolf Haas ist.
Ding!
Ich mache schon Pause, dass du kannst Ding machen, weil ich es selber merke. Ist grossartig. Es ist
ein. Du liest es deiner Frau vor.
Ja, richtig. Wir lesen es uns gegenseitig vor. Und der oder die, der zulässt, schläft immer dabei ein. Und am nächsten Morgen ist immer die Frage, um was ist es eigentlich gegangen? Entsprechend ist das so, ja, es ist ein Ritual. Wir haben, glaube ich, jeden Brenner-Roman uns gegenseitig vorgelesen. Und im Brenner-Roman fehlen Wörter. Dort hat es nicht viele Wörter, nicht zusätzliche, die es nicht bräuchte, sondern er hat ganz viel, also Verben typischerweise, aber es hat nicht keine Verben drin. Aber tatsächlich macht er einen Haufen Sätze, wo kein einziges Verb existiert, wo mich eben mega an eine gesprochene Sprache erinnert. Darum, weil du jetzt auch gesagt hast, dass viele Wörter.
Ja, also die Verkürzung hat mir jetzt sehr gepasst. Und ich habe das Buch gelesen oder angefangen zu lesen am Samstag nach dem Skifahren in der Badewanne. Und am Sonntag habe ich den Tag getauscht mit dem Montag. Also ich habe dann den Montag frei gemacht und habe am Sonntag ein Plädoyer geschrieben, weil ich dachte, am Montag hat es weniger Leute auf der Skipiste. Am Pricing der Tickets habe ich aber gesehen, dass es genau umgekehrt war schlussendlich. Und dann habe ich das Plädoyer geschrieben im Einfluss vom Brenner, vom Herrn Haas. Und dann habe ich das wie übernommen. Ich habe es super cool gefunden.
Du hast einfach Wärme weggelassen. Wann haltest du das? Hast du es schon gehalten?
Am Mittwoch.
Kann ich es irgendwo schauen? Ist es eine öffentliche Verhandlung? Also das darfst du jetzt nicht sagen, sonst kommen wir da.
Ich halte so also quasi ein Brenner-Plädoyer.
Ja.
Aber es geht nicht um Mord.
Und auch nicht um eine Leiche, wo
auch nicht um Entsorgung.
Entsorgung. Das wäre recht schön, wenn man sich einfach wieder so einen Roman andocken. Also es ist auch nicht der Wolf Haas, der immer so schreibt, sondern nur seine Geschichten aus dieser Brennerserie sind zugeschrieben. Er hat noch andere Bücher geschrieben und dort kommen durchaus Verben vor.
Es ist eben auch so ein schöner Kontrast. Ich habe angefangen, den Ulysses zu lesen von James Joyce in einer kommentierten Ausgabe, weil unkommentiert kommst du ja da nicht weit, weil du einfach wenig verstehst. Und dort ist so pro Seite eine halbe Stunde.
Ja.
Das Buch hat 1000 Seiten, 1200 Seiten, also ich habe 600 Stunden für das ganze Buch. Und nachher liest es der Brenner so nebenzu zum Auflockern in der Badewanne. Und es ist einfach so ein Fräse, du bist so auf der Leseautobahn, das ist super.
Lustigerweise hat man das Gefühl, und inhaltlich passiert aber mega wenig. Also er erzählt, man kommt zwar schnell vorwärts in der Geschichte irgendwie, aber er erzählt ja immer mehr so Milieustudien und tut die Charaktere beschreiben und wie die miteinander umgehen. Aber also eigentlich für so eine Krimi-Geschichte, wo man das Gefühl hat, man müsste so etwas erfahren, es müsste etwas passieren, passiert pro Kapitel eigentlich auch mit so ein Ding-Gefühl.
Ja, der Spannungsbogen ist nicht die Aufklärung vom Mord, sondern der Spannungsbogen ist zu erfahren, wie eine Mülldeponie funktioniert.
Ja. Ja, darum habe ich eben gehofft, dass es dir trotzdem gefällt, weil es ja nicht ein Krimi ist, wo es eben um eine Aufklärung von einer Straftat geht, sondern mehr so eine Milieustudie, wie verschiedene Leute funktionieren. Und das kann ich schon verraten, in jedem von diesen Brennerfällen ist er wie in einem anderen Milieu. Also einmal ist er in so einer Landbeiz, also in so einem Hähnchen-Ding, das mag mich noch gut erinnern, ist auch sehr schön. So irgendwo in Österreich auf dem Land so eine grosse Beiz, wie so ein, in Italien wäre es Agriturismo, wo so Touristen herfahren, manchmal also gar weiss und dann wahrscheinlich noch so eine Ländlerband spielt und es gibt nur Hähnchen. Das ist dann auch so ein Milieu.
Also. Das ist doch jetzt so, eben nur Hähnchen, das ist doch so, das Personal von dieser Deponie erwartet Lob. Weil sie haben zuerst, glaube ich, das Kniegelenk gefunden oder den Kopf und dann haben sie sich wie wild nach den anderen Leichenteilen auf die Suche gemacht und die ganzen Leichen können zusammensetzen, bis auf irgendeinen kleinen Finger. Und jetzt denken sie, die Polizei ist stolz auf sie.
Dass sie aber schon alles gefunden
haben. Genau, aber die Polizei richtig stickig, oder? Das haben wir gesagt, was sie sollen machen. Nichts mehr anlangen.
Ja, das kann man sich irgendwie schon noch vorstellen. Die Leute dort. Ich habe schon recht gute Bilder. Und im Hintergrund habe ich immer so ein Bild von der vom Recyclinghof Hagenholz in der Stadt Zürich, wo für mich so irgendwie das so ausstrahlt.
Früher hast du dort ganz mit dem Auto ganz einen Verbrennungsofen können anfahren.
Ja.
Bis einer mit dem Auto schnell hinein ist und im Verbrennungsofen gelandet ist.
Ja.
Das ist jetzt nicht lustig,
Frank. Nein, das ist nicht lustig, aber jetzt kann man es nicht mehr. Das ist jetzt lustig, dass man es jetzt nicht mehr kann. Es passiert nicht mehr.
Aber das habe ich auch müssen.
Ja, es ist so ein Bild, das kennt ja eigentlich jeder. Es hat ja fast jeder ist einmal an so einem Ort gewesen, bei so einer Kirchenverbrennung oder so einer Mülltrennstation oder so, wo es auch Angestellte hat. Also empfehlenswert bis jetzt. Das Buch, würdest du weiterempfehlen? Also ich sowieso, ich bin ein grosser Fan.
Ja, nein, das muss man ja dann von hinten sehen.
Also, es kommt in der nächsten Folge.
Nein, es ist sehr amüsant. Ja. Man ist sofort drin. Man findet es scheinbar lustig. Aber ich hätte Mühe hinten raus, wenn es dann einfach nur lustig war. Es muss dann schon stimmig sein. Ich habe das einmal ein bisschen mit dem Martin Sutter-Roman. Du hast, sagen wir, einen guten Spannungsbogen, du bleibst dran, aber die Auflösung am Schluss ist dann irgendwie einmal nicht ganz so befriedigend, oder? Es wird mehr versprochen, als sich dann auflöst. Mhm. Weißt du, ein bisschen, wie ich suche, mich da zu erklären? Ja.
Ich habe während dem ganzen Satz darauf geachtet, ob du wirklich gar kein Film benutzt und gar nicht mehr richtig zugelassen, was du inhaltlich gesagt hast. Das führt dann eben zu dem.
Dann bist du da gekommen mit zwei Creme Berliner. Mehr Creme als Berliner. Das führt mich wieder nach Arosa.
Ja, dort war auch die Badwanne, wo du Brenner gelesen hast. Darum wieder nach Arosa.
Genau.
Du hast Arosa noch nicht erwähnt bis jetzt.
Bevor ich in der Badwanne mit dem Brenner gelandet bin, ja, habe ich etwas anderes verbrennt. Nämlich, ich war im Hörli oben und habe ein wunderbares Hähnchen gegessen. Das führt auch wieder zum Brenner, irgendwelche Vorgeschichten. Und dann habe ich Himbeerwehe genommen. Und dann sehe ich am Nebentisch, ein Cremeschnitten wird serviert. Und dann habe ich, kleine Person, auch noch ein Cremeschnitten bestellt. Hey, so eine luftig, feine Cremeschnitten habe ich noch nie gehabt. Also da kann der Scharrenberg
einpacken. Nein!
Ja.
Sag so etwas nicht.
Mal. Und dann bin ich ganz begeistert in die Küche gestürmt. Und das ist jetzt kein Witz.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, hey, wahnsinnig.
Ich will 20 von diesen Cremeschnitten
packen. Nein, machen Sie das selber. Wer macht das? Und dann sagen sie, sie machen es selber. Sie haben 9 Monate geübt. Und sie sind jetzt selber ganz stolz. Und Kunst sei eben, dass das nicht verlaufe.
Ja. Ja, ich glaube, bei den Cremeschnitten gibt es einen Haufen Sachen, die Kunst sind. Ich glaube sofort, dass man 9 Monate muss üben muss, um eine geile Cremeschnitte zu
machen. Und sie machen eben auch den Blätterteig selber.
Das macht der Schari
auch. Ja, nein, der Schari ist auch wunderbar.
Eben, aber ich also kann nein, jetzt...
Schari ist nur noch Nummer 2.
Nur noch Nummer 2. Also man muss jetzt auf Arosa Cremeschnitten essen. Aber die Cremeschnitten kosten wahrscheinlich dann dort auf dem Berg oben...
Nichts.
17.20 Franken.
Ist jeder Rappen wert. Und noch hat es den Zufall wählen, dass Nina, meine geschätzte Mitarbeiterin eine Woche nach mir auf eine Rosa ist. Und ich habe ihr eine Woche lang erzählt, hey, geh ins Hörnli, iss die Cremeschnitte. Wirklich, iss die Cremeschnitte. Was hat sie gemacht?
Sie ist dort her und hat keine Cremeschnitte bestellt.
Sie ist nicht einmal dort her.
Und noch schlimmer, sie hat den Cremeschnitt irgendwo im Dorf, bei so einem Kaffee.
Genau, im Dschugge. Sie hat Cremeschnitte im Dschugge probiert und hat mir geschrieben, ich habe Cremeschnitte gar nicht gerne. Genau.
Ja, das ist natürlich ein Fehler. Ja, und seitdem hast du ja nichts Süßes gegessen, ich denke, darum bringe ich jetzt einen Creme-Berliner mit.
Also, ich muss sagen, seit unser Januar vorbei ist, wir haben doch besser gelobt.
Ja, schon ein bisschen. Ich habe es auch ein bisschen gehofft.
Und deutlich.
Aber es ist nicht gut gelaufen. Wie letztes Jahr, ab im Februar wieder voll reingekommen.
Voll. Und dann
das ist ja geil. Ich
habe neue Mitarbeiter.
Also Zucker und Palmöl in einem Gebäude.
Ich habe eine neue Mitarbeiterin und die sieht wirklich aus wie, kennst du Don Quixote, so die Darstellung von Don Quixote?
Da habe ich jetzt nicht das Bild vor.
Hagere, grosse Figur.
Ja.
Ganz hagere. Eine Giacometti-Figur.
Ja, also das sagt mir etwas.
Sie sieht aus wie so eine Giacometti-Figur.
Ja.
Und sie isst lockere Packung Gummibärli. Und zwar eine grosse Packung. So. Und das ist für mich ganz schlimm. Weil ich habe jetzt jemanden im Büro, der immer Gummibärli hat. Jetzt haben wir einen riesen Vorrat angelegt. Jetzt kann nichts, jetzt könnte ein Atomkrieg kommen, wir haben Gummibärli.
Ihr habt Gummi, wieso haben sie so einen grossen Vorrat angelegt? Weil sie braucht es auch.
Sie hat gesagt, während der Uni nie gebraucht. Aber seit sie hier arbeite, brauche ich das Hirn einfach Energie.
In Form von Gummibärli.
In Form von
ich kann gar nicht so viel Gummibärli essen. Das ist doch irgendwie... Gummi, also ich kann andere Sachen, kann ich schon viel essen.
Gummischige, weißt du, nicht einfach Gummibärli.
Also ein bisschen verschiedene Sachen.
Und dann hast du ein bisschen Bärendreck und ein bisschen das.
Ah,
und
dann ja. Ja gut, ja. Ja, das ist gefährlicher als einfach Gummibärli. Ja, ja, darum habe ich gedacht, dann können wir ja auch gerade weitermachen mit einem Creme-Berliner. Wirklich so vom, also so trashig vom Coop, aber einfach, also, ja eben so in Fett und Zucker und das ist einfach, das... Das macht uns glücklich durch.
Das proben wir jetzt. Jetzt machen wir, glaube ich, jetzt schlage ich vor, jetzt machen wir eine kleine Pause.
Ja.
Ich mache noch ein Käferli.
Sehr gut.
Dann essen wir den Berliner.
Genau.
Und dann schauen wir, ob wir vielleicht plötzlich ganz guter Laune sind.
Ja. Nicht so miserable wie jetzt gerade. Miserabel, habe ich sagen, aber das geht gar nicht.
Und zu allem Überfluss hast du ja auch noch Bier mit.
Aber alkoholfreies.
Ja, es ist auch Nachmittag um zwei.
Ja, eben. Also, aber jetzt nehmen wir zuerst mal einen Kaffee.
Gut.
Ja, dann leuchtet
leuchtet mein Mikro?
Nein, es leuchtet nicht. Jetzt leuchtet es nicht. Müsste es leuchten? So, es war fein, der Creme Berliner. Ich habe den ganz gegessen. Du hast gar nicht den ganz gegessen. Was ist los, Duri?
Also, es hat schon nicht ganz mögen an den großen Cremeschnitt.
Ja, natürlich nicht. Das ist vom Coop. Das ist ja, ist ja klar, ist das nicht. Aber es ist Zucker ja, und Fett.
Es ist fein. Der
Kaffee ist auch fein gewesen. Danke vielmals.
Der Gregi hat einen Mood Court durchgeführt.
Was ist das?
Also hat eine Gerichtsverhandlung simuliert.
Ja.
Mit Anwaltskandidatinnen und Kandidaten vom Kanton Schweiz, glaube ich.
Mhm.
Und das hat mich an meine eigene Idee erinnert. Ich wollte ja die Verhaftssituation simulieren.
Ich
habe auch ein ganzes Programm mal geschrieben. Hast du es einmal geschickt?
Nein.
Ich habe ein ganzes Programm geschickt, eine Ausschreibung gemacht, habe es in einem Podcast einmal angekündigt. Und dann habe ich im Nu genug Anmeldungen gehabt, um das durchzuführen.
Und dann hast du gemerkt, dass du gar keine Kapazität hast, um das durchzuführen.
Dass ich absolut gar keine Kapazität habe im Moment, weil du willst ja dann auch richtig etwas Geiles machen, wenn
ja.
du wirklich gute Leute hast.
Ja.
Jetzt bin ich aber daran erinnert und ich bin der Meinung, das muss man sofort machen. Also dann muss man aufgleisen. Und dann bist du in den Sinn gekommen.
Ja.
Du hast jetzt noch zwei Wochen einen Job und dann ganz viel Zeit.
Ja. Dann sitze ich ein bisschen im Garten und schaue ein bisschen den Vögel zu. Ja, was soll ich dann machen für dich? Sag mal, erzähl mal.
Nein, meine Frage ist mehr, siehst du eine Rolle da drin? Also es geht um auf die Situation von der Verhaftung.
Ja.
Das ist wirklich einschneidend.
Ab welchem Zeitpunkt, bis zu welchem Zeitpunkt soll das simuliert werden? Oder sollst du das können erleben?
Also es ist so, es ist wirklich die Idee, morgen um 5 Uhr oder um 6 Uhr stürmt irgendeine Sondereinheit von der Polizei bei dir in die Hütte und dort fährt es an.
Ja.
Also du wirst unter Schock gesetzt, unter Druck gesetzt, wirst mitgenommen, es werden schon erste Infos geholt, du kommst dann in Abstand, musst dich nackt ausziehen, sie schauen dir die Körperöffnung.
Also das wird alles simuliert.
Nein, ja. Mit dir, ja, vor allem mit dir.
Ja,
nein, es geht mir darum, mal also schon für die Anwälte zu vermitteln, in welchem Zustand ist der Klient, wenn du in die Zelle kommst. Das musst du alles vordenken. Also der ist ja nicht einfach ruhig dort in einer Zen-Meditation und hat jetzt einen grusamen Morgen bei Kaffee und Gipfel gehabt. Sondern der ist unter Hochspannung, der Panik. Und dann kommst du als Anwalt rein, dann hast du einen kurzen Moment, eine halbe Stunde Zeit, mit ihm das anzuschauen und dann gehst du in die erste Einvernahme.
Ja.
Einer von den entscheidendsten Momenten in einer Strafuntersuchung. Also wie gestaltest du den ersten Kontakt? Welche Infos kannst du in so einem Moment überhaupt vermitteln? Vielleicht auch mal einen Rollenswitch machen, dass wir als Anwälte in diese Rolle gehen. Mhm. Und wenn du simulierst, kannst du entsprechende Gefühle simulieren eben, also wecken.
Ja, geht es dann darum?
Und nachher ist die erste Vernahme, das Frage-Antwort-Spiel. Vielleicht dann auch mal in die Rolle vom Staatsanwalt oder vom Polizist schlüpfen, dass man einfach die verschiedenen Rollen global denkt.
Aber es geht nicht darum, dass man erst dort einsetzt, wo die Anwälte normalerweise eben ihren ersten Einsatz haben, nämlich dass sie eben das erste Treffen haben mit einem Klienten oder einer Klientin, sondern auch, dass man besser schon spürt, was passiert jemandem, der in einer Verhaftungssituation ist, dass man das sozusagen am eigenen Leib erfährt, bis dorthin und dann aber auch gleichzeitig wie alle die Rollen kann abdecken. Also dass man kann einerseits auch als Simulation effektiv Anwältin oder Anwalt sein, Verteidigerin oder Verteidiger, dass man aber auch kann in dieser Situation auf der anderen Seite sitzen.
Ja, der Beschuldigte.
Ja, genau.
Also, vielleicht können auch Polizisten im Seminar mitmachen, warum nicht?
Aha, das wäre eigentlich auch noch cool, dass man könnte die alle in alle Rollen einsetzen. Mhm. Also dass einmal als Polizist oder Polizistin wärst du mal auf der Seite von einer Strafverteidigerin oder wärst du mal auf der Seite von einem Beschuldigten, kannst du vielleicht als Polizist das noch ändern, weil die Realität ein bisschen kennst, nachvollziehen. Aber wie die Sicht von einer Strafverteidigerin in dieser Situation ist, ist ja vielleicht auch noch spannend.
Für wen?
Für einen Polizist.
Ja, nein, auf jeden Fall. Oder? Die müssen ja auch mit uns umgehen, die müssen ja auch mit uns zu Gang kommen.
Ja. Also es wäre eigentlich so, für die Leute, die professionell in diesem Setting zu tun haben, sozusagen das Auge auf die andere Rolle schärfen oder aus einem anderen Blickwinkel mal auf die Situation zu schauen.
Das ist so die Idee, ja.
Ja.
Wobei ich halt kein Beziehungsnetz zu der Polizei habe.
Ja, man würde im ersten Fall davon ausgehen, dass die Teilnehmenden hauptsächlich
Anwälte und Anwältinnen
sind. Ja, ja. Ja. Aber ja, ich habe natürlich mega geile Ideen. Ich sehe natürlich. Was ich extrem cool finde an dem, finde ich, und das merke ich gerade selber auch wieder in verschiedenen Sachen, die ich gerade ausprobiere, ist, was ich persönlich finde, ist Sachen real erleben. Das haben wir ja jetzt auch lange
nicht so gehabt.
Danke. Das haben wir ja jetzt auch lange nicht so gehabt, weil wir ganz viel virtuell gemacht haben und alles irgendwie versucht haben, virtuell zu machen. Das hat einfach so einen krassen Impact. Also als Beispiel, Escape Room. Bist du mal in einem Escape Room gewesen?
Hast du mich schon mal gefragt.
Habe ich schon mal gefragt, gell? Aber dort ist es genauso, dass du eigentlich mit relativ simplen Mitteln das löst du mega viel aus. Und ich denke mir, wenn du nur du hast mir einmal erklärt, wie das ist, wenn du das erste Mal zum Beispiel in ein Untersuchungsgefängnis kommst, dass das nur schon die Räumlichkeiten mega viel mit dir machen, natürlich viel mehr als mit jemandem, der dort tagtäglich ein- und rausläuft, weil er dort arbeitet. Und das wäre schon einmal cool, wenn du nur die Leute an einen Ort bringst, die Anwälte kennen vielleicht die Situation Untersuchungsgefängnis, aber wenn du sie ja nicht ins Untersuchungsgefängnis, sondern an einen anderen unangenehmen Ort bringst, passiert ja etwas mit ihnen. Also du könntest es zum Teil auch so ein bisschen übertragen, dass wie du sagst, ihr werdet, ja, danke. dass du sagst, ja,
ding, ding, ding.
Dass du sagst, wir bringen euch neu mit her. Und zwar so, dass die Leute auch die Kontrolle über den Weg vielleicht verlieren, nicht wissen, wie man dort herkommt und vielleicht ein Fahrzeug, das du nicht raussehst.
Also, das ist in der Realität so.
Genau, du kommst einfach irgendwo her, die Tür geht auf und dann bist du irgendwo und dort ist es alles ein bisschen unangenehm. So. Das, nur schon, was diese Situation mit einem macht. Dann gehen wir einfach Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Heiko abholen mit so einem Fahrzeug und wenn sie hinten reinhocken und sagen, das Seminar findet jetzt nicht dort statt, wo wir abgemacht haben, sondern an einem anderen Ort. So geil.
Ja, weißt du, und als Anwalt musst du dann relativ viel auffangen. Sagen wir, kommst jetzt aus der Ukraine, aus einem Krieg, bist traumatisiert, bist vielleicht wochenlang in einem Bunker gewesen. Und jetzt kommst du, wirst in der Schweiz verhaftet und man sperrt dich in so einen kleinen Hundezwinger, um dich zu transportieren, dann in eine kleine, enge Zelle, dann kommt irgendein fremder Mann oder eine fremde Frau dort rein, behauptet, er sei jetzt dein Pflichtverteidiger und setzt sich für dich ein. Also ganz eine spezielle schizophrene Situation, die bei diesen Leuten alte Traumata auslösen kann. Erlebst du immer wieder so Sachen?
Nein.
Und dann, an was musst du als Anwalt alles denken? Musst du den auffangen? Musst du an Sieglich denken? Musst du mit ihm die und die und die Sachen anschauen? Also, es ist eine sehr kurze Zeit, wo viel passiert, viel Entscheidendes passiert.
Das wäre auch noch cool, wenn du das schaffst, dass die Leute in so eine komische Situation bringst und dann bringst du eine weitere Figur dazu, die so behauptet, ich löse jetzt alles auf, was da ist. Ich tue sie jetzt, ich stehe auf ihrer Seite. Wie fest das dann dem traust oder wie fest das Gefühl hast, der gehört doch auch zum Spiel. Oder? Das ist ja schon auch noch, weil es, um das geht es ja genau, oder?
Dass also, ich habe das mal mit dem Grigi besprochen. Ich bin ja in Griechenland so in eine Polizeikontrolle gekommen, wo ich mich nicht auch verständigen konnte.
Ja.
Und dann einfach mal die Vorstellung, du wirst verhaftet in Griechenland. Das ist nicht so eine ferne Kultur. Du wirst verhaftet in Griechenland. Du hast irgendeinen griechischen Anwalt. Du bist mit griechischer Polizei, musst dich auseinandersetzen. Dann hast du noch irgendeinen Dolmetscher, wo irgendwelche Fragen kommen, die werden übersetzt. Verstehst du wahrscheinlich nicht einmal recht die Frage. Und nachher gibst du irgendeine Antwort, die dann auch wieder irgendwie das Küsse müsse. Weißt du, wie das Spiel als Kind, wenn du im Kreis sitzt und man flüstert ein Wort rein und was kommt hinten raus? Ja. Da hast du ja einmal ganz absurde Geschichten, haben sich da entwickelt. Und eben sich auf so eine Spiele einlassen und dann kommt noch die gute Fee dazwischen oder der Fee-Reich, der sagt, ich helfe dir.
Ja, das klingt schon spannend. Ich hätte schon Lust, da ein bisschen mitzudenken und auch mitzumachen, könnte ich mir schon vorstellen.
Also, dann gebe ich dir den Auftrag.
Du weißt auch, dass ich enorm denn viel kosten, sobald du mir einen Auftrag gibst.
Wie gesagt, ist denn deine Rolle als ein Coach oder als die Beschuldigte oder als Anwalt oder als Polizist?
Ja, das weiss ich im Fall jetzt noch nicht so genau. Ich glaube, man müsste ein Setup machen, wo man herausfinden müsste, wie viele externe Schauspielerinnen, Schauspieler, Coaches
bräuchte es ja
eigentlich. Wir haben ja mal etwas zusammen gemacht, wo du sozusagen das Know-how von der Situation und vom Juristischen her beurteilt hast und ich mehr einfach von Körpersprache, Verhaltensweise in diesem Bereich hergekommen bin.
Ja, das wäre in dem Fall genau auch so.
Ja,
also eben, ist wahrscheinlich ein wichtiger Moment, wie du auf den Polizeiposten kommst und mit dem Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin umgehst. Also ist der Polizist der Sacharbeiter. Ja. Polizeiliche Sachbearbeiter.
Ja, da darf man aber nicht zu viel verraten von dieser ganzen Geschichte, wie denn das rauskommt. Weil wenn das jemand hört, dann wissen ja alle, was wir dann machen. die potenziellen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wir werden die dann schon ein bisschen überraschen.
Da habe ich gar keine Zweifel, dass wir da nicht ein paar ganz gute Ideen haben. Aber weißt du wirkst jetzt... Du verursachst jetzt vielleicht sehr viel Angst bei potenziellen Kundinnen und Kunden.
Ja, aber das hast ja du auch gesagt. Ich meine, du sagst, es ist eine unangenehme Situation und wir wollen, dass die mal erleben.
Darum habe ich ja auch nach dem Modul 5 kommt und danach. Und dort steht Bier und Whisky trinken.
Alkohol, wieder einmal. Alkohol und Süßigkeiten.
Ah, muss ich auch noch Creme schneiden?
ich fände schon, also ich fände es schon auch noch gut, wenn noch Süßigkeiten irgendwo im Spiel wären. Oder du hättest einfach so einen Pflichtverteidiger, der immer ein Gummibärli frisst. Du als Klient.
Hey, ich bin in einer Einvernahme gesessen und dann habe ich, ich merke, ich vergesse, dass ich Hunger habe oder ich merke, dass ich unleidig wird. Also ich verträge mich dann selber nicht, aber die anderen haben es noch viel schwieriger bei mir, mit mir. Und dann habe ich immer, also habe ich Studentenfutter immer dabei gehabt. Und dann sitzt sie in einer, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, dann sitzt sie in einer Einvernahme und fährt Studentenfutter essen. Und dann fährt sich der Polizist an, aufregen, dass ich Studentenfutter esse und sagt, ich soll sofort aufhören. Das störe ich. Und dann habe ich mir auch sagen, sie wissen gar nicht.
Wie es dann stört, wenn ich kein Studentenfutter esse.
Also, sie wissen nicht, was sie tun. Mhm. Kennst du den Film so im Sinn? Hey.
Du weißt ja, was weiss ist und beim Zmorgen stört. Eine Lawine. Einer von meinen absoluten Lieblingswitz. Richtig schlecht. Ich habe so ein Bild dann vor Augen. Mir ist so beim Zmorgen. Dann kommt etwas Weisses und stößt beim Zmorgen. Ja, ich stelle mir das so vor. Das ist, eine Lawine ist eigentlich das, was mit dir passiert, wenn du nicht anfängst zu essen. Dann stört es dann noch viel mehr, wenn du rein zur Lawine wirst. Dann findest du den vielleicht nicht mehr so gut.
Ja, nein, es ist einmal erstaunlich, was so ein niedriger Blutzuckerspiegel mit einem macht. So was, ja, wie die Snickers-Werbung.
Ja, und Müdigkeit
du
zum Beispiel.
Du bist dann nicht du.
Ja. Ja, schön. Unser neuer Sponsor übrigens sehr gut. Sehr gut eingefädelt.
Ich finde den Spruch auch gut. Lass dich durch nichts beeindrucken, auch nicht durch dich selber.
Ja. Von wem ist das? Ich kenne einfach noch den, nimm überhaupt niemand ernst, vor allem nicht dich selber. Ja, das finde ich schon auch. Das versuche ich ein bisschen zu leben. Niemand richtig ernst zu nehmen und vor allem nicht mich selber.
Momentan habe ich einen anderen Leitspruch. Ich lasse mir von gar nichts mit Laune verderben.
Von gar nichts? Ich habe mal einen Leitspruch.
Jetzt sind wir bei der,
ja, bei der Lebensmottos.
Kalenderküche
zum Beispiel. Eine, wo mich bewegt hat, war ich nehme hartnäckig den Weg vom geringsten Widerstand.
Und der bezeiht dir?
Ja, schon ein bisschen.
Ich mache genau das Gegenteil.
Locker immer dort, was sehr anstrengend ist.
Ich finde es immer so verdächtig, wenn es eben nicht anstrengend ist.
Irgendwas muss falsch sein. Das geht mega vielen Leuten, glaube ich, so. Und ich habe das mal herausgefunden, dass, wenn es anstrengend wird, dann finde ich es verdächtig. Dann denke ich, ich glaube, ich komme auch ans Ziel über einen einfacheren Weg. Und es gibt ja, also, ich erlebe viele Menschen um mich herum auch, die das Gefühl haben, erst wenn es besonders anstrengend war, habe ich nachher auch etwas erreicht. Und das ist halt, also ich glaube, beides kann richtig sein, je nach Situation, logischerweise, oder? Also ich bin auch nicht nur happy mit dem, aber ich weiss, dass ich tatsächlich eine Tendenz dazu habe, dass wenn es anstrengend ist, dann würde ich eher, denke ich eher, gibt sicher einen easieren Weg zum gleichen Ziel. Und die Erfahrung zeigt, dass das oft auch so ist.
Also ich habe jetzt in deinen langen Worten das reflektiert und komme zum Schluss, ich habe nicht recht. Du hast recht, Frank.
Wirklich?
Ja.
Das ist noch schön.
Und ich glaube, es ist von meiner Schulzeit her, von der Pubertät, dort hätte man einfach können strahlend in der ersten Reihe hocken, so tun, wie wenn man interessiert wäre. Und dann von mir aus in der Pause die Pneu aufstechen. Aber dort ist man ja, hat man ja gerade die Konfrontation gesucht. Man ist ja in, man hat gestört. Man hat sich das Leben unendlich schwierig gemacht. Vielleicht ist es auch noch von dort.
Ich habe es auch dort schon nicht so schwierig gemacht, auch in meiner Pubertät. Also es hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Ich
habe wahnsinnig schwierig
gemacht. Also das machen ja auch viele Jugendliche. Ja, das siehst du dann, wenn du als Erwachsener mit Jugendlichen zu tun hast. Hast du ja ständig das Gefühl, machst du das doch nicht so schwierig.
sich und, so selber im Weg steht, zwischen ja, 15 und 20.
Ja. Und das braucht es ja, ein Teil von dem braucht es unbedingt, glaube ich. Also es sind ja so Sachen, die schon in der Entwicklung...
Ja, aber es liegt auch an dem Schulsystem.
Ja, ja,
so, dass gut. Auf Vorrat lernen, ja. Und sie erzählen dir immer, ja, jetzt musst du aufpassen, das brauchst du dann irgendwann, und es ist einfach Bullshit, und du weißt, dass es nicht so ist. Ich finde, wenn wir eine Debatte über das Schulsystem führen...
Nein, das wollen wir nicht.
Nein, aber das ist eben so schön an meinem Anwaltsberuf. Du, in der Schule hast du geheißen, okay, jetzt lernen wir... Was lernen wir? Jetzt lernen wir irgendeine Gleichung. Weil das brauchst du dann irgendwann einmal. Aber du siehst keinen konkreten Nutzen. Und schön ist am Anwaltsberuf, ich habe mich nicht auf Vorrat mit Gewehr auseinandergesetzt. Aber okay, am Mittwoch muss ich ein ballistischer Experte sein, weil dann ist das und das Thema im Raum. Also muss ich rechtzeitig mich in dem schulen. Also du machst immer auf etwas hin. Du bist Chirurg, du bist Spezialist für das, du bist Spezialist für Aussagepsychologie, du bist... Dann schulst du dich auch in einem Spezialistentum. Aber immer im Hinblick auf etwas und nicht auf Vorrat.
Was natürlich ein bisschen intrinsisch viel motivierender ist.
Logisch, ja.
Weil, oder ist das nicht intrinsisch motiviert, sondern extrinsisch motiviert, weil du das Ziel raus hast. Ja, aber das ist ja eine, es ist Motivation. Ist
persönlichkeitsbedingt.
Ja, ja, klar, ja.
Könnte auch sein, es ist mir scheißegal. Also.
Ja, sicher. Und das ist ja... Aber du hast ein Ziel und du hast eine Motivation,
dort auf das Ziel her. Und nicht wie das herkömmliche Schulsystem, alles auf Vorgabe, vielleicht brauchst du es irgendwann. Und wenn du es brauchst, hast du es vergessen. Oder meistens brauchst du es gar nie.
Ja. Die Idee, dass die Schule ein Ding ist, um unseren Körper mit Wissen oder unser Hirn mit Wissen abzufüllen, dass das ein leeres Gefäß ist. Ich habe ein paar Lehrer gehabt,
die mir jemals auf die Idee kommen. Das ist so absurd.
Ja. Ich habe aber ein paar Lehrerinnen und Lehrer in meiner Schulzeit erlebt, die uns das ganz klar gesagt haben, dass das nicht so ist. Also unter anderem mein Physiklehrer, selig sei er, der mal gesagt hat, nachdem wir uns beschwert haben, dass er gesagt hat, wir müssen alle Formeln auswendig lernen. Dann hat er gesagt, wissen Sie, es ist nicht so, dass Ihr Hirn irgendwann voll ist. Ja, sie lernen das auswendig. Und hat geschmunzelt und seine ganze Macht ausgespielt. Und wir haben es natürlich damals nicht so ganz verstanden. Aber es war einfach, natürlich lernst du das auswendig. Und zwar nicht, weil du das irgendwann noch brauchst, sondern weil das Auswendiglernen etwas ist, was jetzt in dem Moment ist, das einfach Training. Und du musst nicht Angst haben, dass dann etwas anderes rausgeht.
Ja, das denkt ja niemand. Aber die Schulzeit ist ja relativ ein langes Training.
Ja.
Also man könnte es ja da schon ein bisschen... Und dann auch so der Frontalunterricht, wird dir irgendwelches Zeug erzählt, gerade in der heutigen Zeit. Nimm das einmal als Podcast auf oder als YouTube-Video und dann mach gescheitere Sachen mit deinen Schülern. Sie sollen selber schauen, in zwei-, dreifacher Geschwindigkeit. Und am Unterricht an sich, mach irgendetwas mit den Händen, löse Pfeile, diskutiere das spannend, aber doch nicht Grundlagen über das gesprochene Wort vermitteln.
Ja, ja. Das geht aber auch weiter, bis an die Uni und an die Hochschule. Ja, und nachher, es geht ja sogar nachher weiter. Ja, PowerPoint-Präsentationen,
am Meetings. Der Anwaltsprüfung ist der Höhepunkt von dem. Jetzt, Frank, jetzt haben wir doch einen Vanille-Berliner gegessen. Mhm. Und jetzt bin ich gleich schlechter
plötzlich. Dabei lässt du dir von nichts, auch nicht von einem Vanille-Berliner, deine Laune verderben. Ich habe eine Frage, du die. Dass wir jetzt die ganze Zeit darauf geachtet haben, dass wir keine Füllwörter brauchen, und zwar bei uns selber wie auch im anderen, hat das etwas für dich verändert?
Wir haben es irgendwann vergessen, fallen lassen, und ich habe zumindest das Glöckchen nicht mehr geläutet.
Ich habe nie mehr «M» gesagt. Hat es für dich etwas verändert? Weil ich bin nämlich immer noch dran, ich habe es nämlich nicht vergessen.
Wir müssen... Meine Erfahrung ist, wenn du den Podcast nachher hörst, hörst du viel mehr als jetzt hier direkt im Gespräch. Und ich bin dann gespannt, ob wir wirklich viel weniger Füllwörter haben als sonst.
Das könnte sein, dass es das zu dem geführt hat, bin ich auch nicht ganz sicher. Was ich finde, was es einen Unterschied macht, ist, dass man bei seinen eigenen Wörtern, wie so die Sätze, ein bisschen, sie sind so ein bisschen klarer für mich in meinem Kopf, meine eigenen Sätze. Und beim Zuhören, weil ich die ganze Zeit höre, sagt er jetzt oder nicht. Am Anfang hat sich dazu geführt, dass ich dann inhaltlich nicht mehr so zugelassen habe. Inzwischen habe ich das Gefühl, ich bin so wach beim Zuhören. Weil ich mega genau so, ich reisse wie so die Augen und die Ohren auf und versuche so alles aufzunehmen und habe gefühlt noch mehr Informationen rausbekommen, als wenn ich jetzt einfach so da auf dem Sofa gehängt wäre und du geredet hättest. Ich habe es noch als spannendes Experiment gefunden, auf ein Detail zu achten und damit wie so die Aufmerksamkeit zu schärfen.
Das finde ich super spannend, was du jetzt gesagt hast, und das müssen wir unbedingt beobachten. Jetzt im Nachgang von dem Podcast, aber auch das nächste Mal führen wir das weiter.
Ja, das probieren wir aus. Ist gut.
Und ich kaufe auch ein Glöckli, dass wir das wirklich wunderschön so könnt zelebrieren.
Ja, man könnte auch so eine Schachuhr haben.
Oh, das habe ich.
Hast du jetzt das? Da könnte man doch nicht, weißt du, so Zeit messen wäre am
nächsten. Nein, das ist ja länger. Aber man könnte die Redezeit beschränken.
Das könnte man auch, aber das ist nochmal etwas anderes. Die Redezeit beschränken. Das ist ein anderes Thema. Das schauen wir dann ein anderes Mal
an. Ich finde es ja schon lustig, dass es... Ich meine, wir kommen hier zusammen, null Vorbereitung, und es ist jedes Mal sehr interessant, mit dir zu schwätzen.
Siehst du jetzt?
Zumindest für mich.
Ja. Ja, für mich auch. Also ich komme gern. Ich komme auch gern wieder.
Wenn du Berliner bringst und
Bier. Du hast sonst immer so, du bringst immer Sachen sonst gefühlt, in letzter Zeit. Kommst du amigs irgendwo her oder bist in deinem Büro und dort hat es dann Panettone und Bier und Kaffee und so. Darum habe ich jetzt auch irgendwie so ein Gefühl gehabt.
Du musst mitziehen.
Ja, ich will jetzt auch mal, ich will jetzt dir auch mal wieder etwas Schlechtes tun.
Ich kann eigentlich die italienischen Fasnachtsküchli posten.
Die italienischen?
Das sind die gebrochenen. Zum Beispiel gibt es das im Globus.
Ich gehe ganz selten im Globus Fasnachtsküchli kaufen. Aber ja.
Suchtbuch. Aber was hätten wir jetzt gemacht, wenn ich das noch gefunden hätte? Ich habe es eben nicht gefunden, aber stell dir mal vor, ich hätte es jetzt gebracht.
Das hätten wir auch noch gegessen.
Ja, das hätten wir problemlos auch noch gegessen.
Super. Cool. Danke. Also.